Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit eurem Host Gidon Wagner und seinem heutigen Gast Mr. President Jens Neumann. Content Kompass. Content Kompass.
Ja, Content Kompass. Ah, der Jens, du bist ja schon da. Hallo, grüß dich. Ich habe so einen Ohrwurm von Coco Jump, ich weiß nicht wieso. Du, wir wollten über Leichtigkeit sprechen, gell?
Richtig, Gidon. Ich weiß auch nicht, wo du diesen Ohrwurm jetzt gerade hast.
Das bringt mich in so eine Leichtigkeit. Content Kompass. Content Kompass. Man hört doch, ich habe lange nicht mehr gesungen. Leichtigkeit. Jens Neumann. Mit dem Jens Neumann spreche ich heute über Leichtigkeit. Was das mit dem Coco Jumbo zu tun hat und mit Enthusiasmus und mit Content und Storytelling. Darum geht's heute hier in einer neuen Folge Content Kompass. Jens, du bist Consultant für Brands, vor allem für Videos und Storytelling. Du gibst Workshops, du bist Speaker. Ich habe dich auch kennengelernt bei einem Vortrag, da hast du die Vorträge anmoderiert. Ziemlich geil. War super. Und das war von hier, Digital Bash war das, glaube ich, gell? Und ja, du hast eine ganz interessante Vergangenheit. Und wir haben uns dann über das Event kennengelernt und haben so über Leichtigkeit gesprochen und haben gesagt, hey, dazu könnte man mal was aufnehmen. Was hat Leichtigkeit eigentlich? Und ich nenne es immer Enthusiasmus. Ich bin irgendwie so der Enthusiast, sehr leicht zu begeistern, aber auch sehr leicht zu enttäuschen.
Das hängt ja oft sehr mal wirklich miteinander zusammen, ja. Also ich bin da genauso wie du, Gidon. Ich bin sehr, sehr einfach, also nicht sehr einfach anzustecken, aber wenn man die richtigen Fäden zieht und das Richtige sagt, dann bringt man mich leicht zum Brennen. Und genauso leicht geht es aber auch wieder, dass ich enttäuscht werde. Also ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass wir Künstler sind beide. ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade bei Künstlern das so ist.
Ja. Aber Jens, also Leichtigkeit, wenn man jetzt nur leichtigkeitsmäßig enthusiastisch und locker genug unterwegs ist, dann schreibt man mal eben den Coco Jumbo. Oder wie war das für dich?
Also, ja. Nee, nicht ganz. Also gut, ich habe ja nicht Coco Jumbo geschrieben. Ich bin einer der beiden Gründer von Mr. President, so heißt diese Band. Wir haben 22 Millionen Platten verkauft damals. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir Mr. President gegründet haben, wussten wir beide eigentlich noch nicht, was da eigentlich auf uns zukommt. Und wir haben uns nur die Arbeit aufgeteilt. Naja, der eine macht ein bisschen Produktion und der andere, und das war dann ich, der andere in diesem Fall, der macht so Marketing und verkauft das Ganze irgendwie. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema Leichtigkeit, weil es war für mich so, dass wir jeden Tag habe ich einfach irgendein Abenteuer erlebt und musste mich in irgendetwas reinstürzen, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Und im Nachhinein sagt man, ja, das ist halt diese Leichtigkeit. Man macht sich keinen Kopf, weil man nicht mehr damals, als wir so jung waren, da hatten wir nicht diese Verantwortung oder diese Verantwortlichkeiten, die wir heute noch haben, die wir heute haben in der Karriere, in der Familie, in meinem sozialen Umfeld. Das kann alles so das Leben sehr, sehr schwer erscheinen lassen. Das hatten wir damals noch nicht. Guck mal, als wir Mr. President gegründet haben, war ich, glaube ich, süße 22 oder so und war DJ. Ich habe mir wirklich keinen großen Kopf gemacht, ob das jetzt nun fliegt oder nicht fliegt, wie man so schön sagt, ja, es muss fliegen. Das war uns irgendwie egal. Ja. Vielleicht war es auch das, also dass es uns erstmal egal war, weil es ging gar nicht um das Geld. Es ging tatsächlich darum, wir waren beide DJs und wir waren beide geil drauf, so eine Platte zu haben, die man selber auflegt. Ja. Wenn wir das alleine geschafft hätten, das wäre schon genug gewesen wahrscheinlich. Aber dann kam halt irgendwie eins zum anderen.
Man hat irgendwie noch andere Ziele am Anfang, gell? Also ich glaube schon, dass dieser Ausblick, hey, man kann irgendwie, also man kann es zu was bringen, ja, wenn es so eine Platte ist oder man kann auf der Bühne stehen vor ein paar tausend Leuten oder so oder vor 22 Millionen Leuten. Ja, in meinem Fall waren es halt ein paar hundert vielleicht. Oder mein großer Traum war halt immer selbstständig sein und was aufbauen mit Freunden zusammen. Das war immer so diese Vorstellung. Da war auch nicht Geld oder so dahinter, sondern es war so dieses, boah, so eine geile Firma, die dann so mehrere Units hat und so eine Gruppe irgendwie und alle total begeistert von ihren Sachen. Das hat mich angetrieben, so dieses Gefühl. Und das geht dann, glaube ich, irgendwann flöten, wenn es dann anfängt, um Geld zu gehen, um Recht, um, ja, also ich glaube, wenn du vielleicht, also Unterstellung, wenn du jetzt rangegangen wärst mit, okay, ich schreibe oder wir erfinden einen Song, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, kannst du gleich noch erzählen, wir finden einen Song, der irgendwie ein Welthit wird, wer weiß, ob das so gelaufen wäre.
Niemals, denke ich, niemals. Ja. Also, das, was du sagst, kann ich absolut unterschreiben und unterstützen. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch mit meiner Partnerin gehabt, genau über das Thema, weil ich wirklich gar nicht in meiner Balance war gestern und gar nicht in meiner Leichtigkeit. Und sie hat mich so ein bisschen daran erinnert, was eigentlich ich alles so für Freiheiten in mir habe. Und diese Freiheit, das war eigentlich damals der Antrieb, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich weiß nicht, ich nenne es das Sonntagabendgefühl. Am Sonntagabend hatte ich so, weißt du, das Wochenende war vorbei, Party war vorbei. Und jetzt war irgendwie, war dieser Sonntagabend, der war so melancholisch. Der war so schwer. Der hat sich so angefühlt, oh, morgen wieder zur Arbeit und so. Und ich hab gedacht so, Alter, wenn du das dein ganzes Leben lang so fühlst, ne, das kann nicht sein. Und das war mein Antrieb zu sagen, nee, ich möchte nicht dieses Gefühl haben. Ich möchte ein positives Gefühl haben. Mir soll egal sein, ob morgen Montag ist oder nicht. Und das war der Antrieb. Und deswegen ist auch genau das entstanden damals, was entstanden ist. Und heute haben wir ja, wie gesagt, diese zunehmende Verantwortung. Vielleicht haben wir auch eine gesundheitliche Veränderung, die uns das Leben auch, die auch dazu beiträgt, dieses Gefühl von Schwere zu haben. Und das ist das Dritte, denke ich, was ich so da gesehen habe, ist, unser Umgang mit Herausforderungen ist eine ganz andere, weil sich unsere Perspektiven und unsere Werte geändert haben. Und wir gehen Herausforderungen dann eben nicht mehr so an wie damals, weil wir ein riesen Grundwissen haben und schon viel mehr abwiegen können. Ah, das hat Sinn, das hat keinen Sinn, das könnte man machen, das könnte man nicht machen. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr diese Leichtigkeit haben.
Ja, ja. Hattest du damals mit 22 schon so dieses Ding im Kopf, hey, ich möchte nicht mehr den Sonntagabendsblues haben?
Ja, genau.
So
genau.
Reflektierst also, warst du schon.
Tatsächlich noch ein bisschen früher. Ich war 20, als ich mich selbstständig gemacht habe.
Geil.
Genau. Und mit 20, ich steckte in einer Ausbildung, die ich nicht wollte. Also eigentlich wollte ich immer Innenarchitekt werden. Dafür hat aber mein schulisches nicht gereicht. Gott Deswegen sei Dank. Bin ich dann erstmal technischer Zeichner geworden. Das hat mich aber total frustriert. Dann habe ich mein Abi nachgemacht. Und während ich das Abi nachgemacht habe, habe ich gedacht, ich muss Geld verdienen. Also habe ich als DJ angefangen. Das war auch so eine Leichtigkeit. Weißt du, ich gehe da rein in diese Diskothek. Also eigentlich war es noch keine Diskothek, es war ein Bau. Es sollte mal eine Diskothek werden. Ich war damals in so einer Clique von mehreren Mädels und ein paar Jungs. War der Einzige, der ein Auto hatte. Und er hat gesagt, Jens, kannst du uns hier nach Bremen fahren? Da macht eine neue Diskothek aus. Wir wollen uns da vorstellen. Und dann habe ich die da hingefahren. Und komm dort rein und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, und du stellst dich hier als neuer DJ vor? Und ich so, ja. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Also ich wusste wirklich nichts davon, was ich da mache. Und habe einfach ja gesagt. Und okay. Dann habe ich, glaube ich, den größten Schwindel meines Lebens begangen. Ich habe nämlich völlig aus dem Kopf heraus Er hat mich gesagt, wo legst du überall auf? Und dann habe ich die ganzen Läden aufgezählt, wo wir eigentlich tanzen gehen. Aber ich habe das nicht ernst gemeint irgendwie. Das war so, ja, aus dem Spaß heraus, so nach dem Motto, ja, komm, ich muss jetzt hier auf die Mädels warten, die sie vorstellen. Ja, und am Ende irgendwie kamen die Mädels und sagten, yay, wir haben den Job, voll cool. Und ich so, ich habe hier auch einen Job. Und die so, echt? Was machst du? Stehst du an der Tür? Ich so, nee. Oh, bringst du denn die Kisten zu uns, zur Bar? Die haben sich nämlich als Barmädels vorgestellt. Ja. Ich so, nee, ich bin DJ. Und alle so, hä? Wie kannst du das denn? Ich so, ich muss es jetzt lernen in den nächsten 14 Tagen.
VHS-Kurs, 14 Tage zum DJ.
Ja, unglaublich. Ja.
Und dann dachtest du, man legt so eine, man schiebt die CD rein. Gab es da schon CDs, Jens? Schon,
oder? Das war in den Anfängen. Damals hat man so eine CD umgerechnet 20 Euro gekostet.
Ja,
also die waren noch sehr, sehr teuer.
Ja, ja.
Ja, also wir haben noch Schallplatten aufgelegt.
Ja. Ich weiß nicht, die stehen immer so da und machen irgendwas, während schon Musik läuft, aber ich check überhaupt nicht, was die machen. Also ich verstehe es bis heute nicht. So, ja. Ich glaube, die hören irgendwie vor, oder ihr hört dann genau. So vor. Und dann, genau. Dann bestimmt ihr irgendwann den Zeitpunkt, wann ihr das Lied wechselt oder irgendwie so Ricky 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 scratched.
Ja, genau, so. du hörst eigentlich vor, du hast ja ein Mischpult, du hörst dann vor. Es gibt meistens bei den Maxi-Singles damals war es dann immer so, es gibt einen bestimmten Beat, der dann irgendwann, wo nicht mehr gesungen wird, und in diesem Beat mixt du eigentlich. Und diesen Mix, den hast du hast vorher geguckt, wo kannst du in der nächsten Platte reingehen, hast dann schon mal das Tempo angeglichen, hast schon mal vorgehört, wie schnell die laufen müssen und so weiter und wann du rein musst. Das ist, glaube ich, heute zunehmend automatisiert. Ich bin da aber auch raus aus dem DJ-Game mittlerweile. Also come on, ich bin 56, hab da nichts mehr zu suchen.
Aber machst du noch Musik ein bisschen? Also selbst irgendwie am Computer oder so, wo es niemand mitkriegt? Oder ist es ganz?
Nee, ich habe ja auch nie Musik gemacht, sondern ich war überhaupt in diesem Studio und habe dann irgendwie so ein bisschen meine Meinung zu irgendwelchen Dingen gesagt. Ich war auch damals derjenige, ich kann mich noch genau dran erinnern, da kam einer unserer Songwriter auf mich zu und meinte, sag mal Jens, kann man einen Song Coco Jumbo nennen? Ich so, was ist das denn für ein geiler Name? Wie bist du darauf gekommen? Ja. Ja, und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Ich so, oh mein Gott, das darf ich niemals sagen. Das müssen wir anders verkaufen.
Im Drogenrausch.
Ja. Tatsächlich auf Toilette sitzend.
Geil. Oh Mann. Ja, okay, vom Klo in die Topcharts.
Naja, er meinte, er hat halt am Tag vorher so eine Dokumentation gesehen über afrikanische Stämme und die haben halt immer Jumbo Jumbo gesagt. Und dann sitzt er da auf Toilette und guckt auf das Regal seiner Frau mit Parfums. Und dann steht da Coco Chanel. Oh mein Gott.
Das ist ja eigentlich, das ist ja saublöd eigentlich.
Ja,
aber ein geiler Name.
Total. Ja. Und da habe ich gesagt, die Story können wir nicht bringen. Wir machen daraus was anderes. Wir machen daraus, und da war ich dann immer schon der Storyteller, der gesagt hat, pass auf, Coco ist der Name einer sehr schönen Frau. Und du möchtest Coco begeistern, du möchtest sie umtanzen, musst sie erobern. Und deswegen heißt der Song Coco Jumbo. Und es geht eigentlich um Liebe und es geht um Sex und es geht um und so weiter. Und da war ich schon damals so derjenige, cool, der sich immer ausgedacht hat, was sind das eigentlich für Storys hinter unseren Sachen?
Ja, ja. Eigentlich soll es ja gar nicht um die Entstehung von Coco Jumbo gehen heute, aber Nur ganz kurz, hast du den beauftragt oder haben die für euch die Songs geschrieben damals? Oder wie war das, die Songwriter?
Wen meinst du?
Also dieser Songwriter oder
ach so,
hast du nein, den dann umgebracht und als deine Idee verkauft? Oder?
Ach so, nee, das war tatsächlich so, dass der Kai, also das ist der andere, der eben halt mit mir das gegründet hat und ja. in der Produktion tätig war, der hat damals in so einer Top 40 Band gespielt, das wirst du kennen. Und wir waren damals eine sehr eingeschworene Clique und haben nur mit den Jungs und Mädels zusammengearbeitet, die bei uns in der Top 40 Band mitgespielt haben. Und das waren wirklich, also es war Rainer Gaffrey war damals der Gitarrist in dieser Band. Der hat Coco Jumbo geschrieben, zusammen mit Lazy und Kai. Und zum Beispiel Up and Away, unser erster Song, den wir für die Lufthansa damals gemacht haben, war auch ein geiles Storytelling-Ding. Und das hat dann der Keyboarder gemacht von dieser Top 4. Also es waren keine Profis da draußen. Und so haben wir dann angefangen, das Ganze auf die Beine zu stellen.
Ah, okay. Und du und dein Geschäftspartner, Mitgründer, ihr habt sozusagen dann den Song produziert und vermarktet und das alles gemacht. Okay, genau. So entsteht sowas. Keine Ahnung. Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich meine, das mit dem Storytelling. Ich habe es gerade ein bisschen mit dem Softwarebereich im Kopf verglichen. Ja, also wir machen ja Software für verständliche Sprache und so weiter. Und ich glaube, wir verkaufen uns oft noch viel zu harmlos, da kommen wir nämlich, glaube ich, jetzt zum spannenden Punkt für viele Zuhörer auch. Wenn du nur das verkaufst, was du auf der rationalen Ebene hast, Software für verständliche Sprache, E-Learning-Tool oder so, es langweilt am Ende eigentlich jemanden. Oder allein das Wort Verständlichkeit langweilt, ja. Wenn du dann aber, ich habe heute gesehen, dass ein Marktbegleiter irgendwie geschrieben hat, wir haben irgendwie die KI nur mit Fachtexten gefüttert und dadurch haben wir viel bessere Ergebnisse oder irgendwie so, also halt so eine Geschichte, ja, wo ich sage, ja, okay, alles klar, ihr habt die KI gefüttert, die KI ist mit Millionen von Texten gefüttert und ihr habt da vielleicht halt 100 reingegeben noch, aber die Story oder wie es erzählt ist, ist geil. Da kannst du nichts machen. Auch wenn du sagst, unsere Software ist genauso gut, spuckt genauso gute Texte aus. Keine Chance, wenn jemand so eine gute Story neben dir erzählt.
Genau.
Und darum geht's, glaube ich. Darum geht's. Das hat der Steve Jobs so gut drauf gehabt auch. Einfach die Leute mitzunehmen mit Geschichten.
Genau.
Jetzt gar keine. Ja, darum geht's.
Genau, also er war wirklich eine Koryphäe, was Geschichten erzählen angeht. Und wir merken uns als Menschen Geschichten immer besser als nackte Zahlen oder eine Aussage. Also wenn wir etwas in eine Story packen, kommt das sofort in unserem Gehirn. Ich weiß nicht genau, wo genau, aber es wird auf jeden Fall genau irgendwo anders gespeichert, eben halt nicht in der Rationalität, sondern woanders, wo du es eben einfacher abrufen kannst. Und ich habe mal diesen Spruch gebracht, da stand ich auf der Bühne und habe auch so ein bisschen über das Coco Jumbo erzählt, weil es ist eine Story von vielen, vielen, vielen Scheitern. Das Haus meiner Eltern waren fast weg. Also es war nicht so, wie man sich das vorstellt, irgendwie, dass es immer weiter nach oben ging. Und ich habe damals bei diesem Vortrag gesagt, Entscheidungen werden im Bauch getroffen und mit dem Kopf begründet.
Ja, genau.
Das finde ich nach wie vor so. Wenn du also eine Story erzählen möchtest, oder machen wir das mal selber. Ich möchte mir irgendetwas Neues kaufen. Ich habe gerade etwas Schönes gesehen. Mein Bauch die ganze Zeit so, es ist so toll, wenn du das haben würdest. Ja, genau. Mein Kopf sagt erstmal, nee, guck mal auf dein Bankkonto, das können wir uns gerade nicht leisten. Und dann spricht mein Bauch wieder mit, ja, aber wenn wir uns das leisten, danach könnten wir damit vielleicht Geld verdienen und es würde es besser gehen. Und dann sagt der Kopf, ja, Moment mal, diese Begründung finde ich auch gut. Ich mache mal gerade eine andere Begründung, so dass wir uns das gemeinsam kaufen
können. Ja, genau. Du findest dann Gründe, warum du es haben willst. Das ist bei auch bei ich habe hier Aufnahmetechnik, die wahrscheinlich weit über das hinausgeht, was ich wirklich bräuchte, aber ich wollte sie halt. Mhm. Und dann habe ich Gründe gefunden, warum ich sie kaufen sollte. Und ich merke es auch im B2B einfach. Also ich merke es auch bei Kunden von uns, Konzerne, da war von Anfang an klar, der will mit uns zusammenarbeiten. Der will es wirklich. Der will es. Und der bringt auch seinen Einkauf dazu, dann, dass die Entscheidung für unsere Software fällt. Nur als Beispiel. Der mochte uns, der mag uns, wir mögen ihn. Also auf einer Ebene, von Texter zu Texter, sozusagen. Die Software, dann macht die dann links und rechts irgendwie Abstriche oder kann das besser und das schlechter. Ist am Ende fast wurscht, wenn die Geschichte oder die Beziehung stimmen.
Ja.
Und ganz ich meine, es ist ja immer irgendwie eine Story, die man im Kopf hat vom anderen, wie der drauf ist oder was das für ein Typ ist oder was wir dann zusammen machen können, auch wenn es mehr kostet oder wie auch. Ja.
Genau. Ja. Und da sind wir dann auch wieder bei Leichtigkeit, weil ich glaube, dass wir schauen müssen, dass wir brauchen eine positivere Einstellung zu Fehlern, denke ich. Also wir selber sind viel zu kritisch uns gegenüber. Wir sollten Fehler als Gelegenheiten anerkennen, zu lernen, uns weiterzuentwickeln und nicht als persönliches Scheitern. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland auch wirklich die Meister drin, alles schwer zu machen. Wenn ich mir zum Beispiel, wenn wir sind beide Unternehmer, wir wissen beide, wie schnell es geht, in die Insolvenz zu gehen, wenn einer deiner Großkunden mal nicht zahlt oder irgendetwas. Und das hast du vielleicht gar nicht selber verschuldet. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist in Deutschland ein so großes Scheitern in der ganzen Gesellschaft. In Amerika wird das Ganze als Chance. Ey, was, du hast dich getraut, das zu machen, bist auf den Bauch gefallen. Wow, Respekt. Und jetzt bist du wieder aufgestanden. Mega. Ja, das heißt also, die sehen, die haben eine ganz andere Einstellung dazu. Ja. Und ich finde das so, immer wenn ich in Amerika bin, komme ich hier rüber und habe so 4 bis 6 Wochen, kann ich mir dieses positive Gefühl beibehalten. Und dann bin ich wieder in dieser deutschen Mentalität, dass alles schwer ist und melancholisch und so weiter.
Ich fahre in Q9, aber ich darf keine Fehler machen. Oder Q11. Genau. Oder keine
Ahnung. Und ich nehme mich da ja nicht aus. Ne? Also ich sagte ja, gestern hatte ich genau dieses Gespräch und meine Partnerin ist da wirklich, also sag mal, du bist doch wirklich derjenige, der immer sagt irgendwie, komm, also guck mal immer auf die positiven Seiten, nicht auf die schwierigen Seiten. Und das hat sie ganz gut gemacht. Und da ist mir wieder gestern auf der eingefallen, was ich sonst so sage, in der Vorbereitung zu unserem Podcast, dann sage ich immer, weißt du, wenn wir sagen, wenn wir an irgendetwas Neues gehen, dann sagen wir so, was ist, wenn das schief geht? Das ist ja immer so unsere erste Frage. Was ist, wenn das schief geht? Mhm. Ja, Moment mal. Was ist denn, wenn es gut geht? Es ist nämlich derselbe Gedanke, nur andersrum. Es ist genau derselbe Gedanke, nur andersrum. Was ist,
genau,
wenn es schief geht? Was ist, wenn es gut geht?
Genau, aber wir hängen die allermeiste Zeit eigentlich in dem Schiefgehen drin.
Genau.
Von der Fantasie auch her, von dem.
Genau.
Gibt ja die Leute, die sagen, hey, was du im Kopf trägst, das manifestiert sich dann irgendwann auch in deiner Umwelt und so weiter. Genau. Ich merk's bei mir selbst auch. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen eine riesig große Ausschreibung verloren. Okay. Gegen den billigeren Konkurrenten, Marktbegleiter. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie in so mir alles, also das ging jetzt über 2 Monate, wie in mir alles zusammengesagt ist. Also ich hatte gestern auch einen schwierigen Tag, so wie du. Und habe dann aber, oder ich merke jetzt, obwohl ich drüber spreche, ich habe mir die meiste Zeit über das gar nicht so richtig lebhaft vorgestellt, wie das wird, wenn wir den Auftrag bekommen. Sondern Aber das wäre nämlich ziemlich cool gewesen, weil ja, wenn du Lizenzen verkaufst und da zahlt dir jemand irgendwie, ja, dann, also da musst du nicht mehr viel tun und druckst Geld mehr oder weniger. Aber ich habe mir all die Zeit gar nicht so richtig vorgestellt, wie das wird. Ich habe mich die ganze Zeit nur so, ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, dass das was wird. Also wir haben schon andere große Dinger gewonnen, aber bei dem irgendwie, das war so groß, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es was wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen nichts geworden ist. Aber es war nicht so wie eben in anderen Situationen, wo ich ja, so lalalala, wie vorhin so, ja, da Content kommt und dann kommt eine E-Mail, ah, hier, wir haben 10.000 Mitarbeiter, die brauchen eure Software oder so. Oder im Urlaub. Im Urlaub hat ein ganzes Bundesland bei uns Software gekauft. Da lag ich am Strand und habe nichts gemacht. Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, wenn ich weniger verkrampft an den Sachen arbeite, kommt mehr irgendwie Gutes ins Leben. Machst du dieselbe Erfahrung?
Definitiv. Ich mache genau diese gleiche Erfahrung. Ich ertappe mich oft dabei, und dann versuche ich mich anders zu positionieren, dass ich immer sehe, oh, das schaffen wir nicht, oh, das geht nicht, oh, das können wir nicht, und merkt das Gott sei Dank selber und denkt so, sag mal, wenn du damals so gedacht hast, vielleicht muss ich dir gleich noch mal eine New York Story erzählen. Wenn du damals so gedacht hast, als du nach New York geflogen bist das erste Mal, wie hast du denn damals gedacht? Und ich habe damals einfach ganz anders gedacht. Ich habe mir gar nicht diesen Kopf gemacht. Oh Gott, was? Also das wird, glaube ich, nicht gehen oder das schaffe ich nicht oder so. Sondern ich habe nur gedacht, ich habe mir gar keinen Kopf gemacht. Ich habe gesagt, schaffe ich, mache ich, mache ich einfach. Mal gucken, was passiert. Ich mache es einfach.
Ja, genau.
Vielleicht müssen wir auch anfangen, wieder zu gucken und zu lernen, dass wir nicht nur die großen Erfolge sehen, sondern auch die kleinen Erfolge, die dann eben auch dazu beitragen, dass wir auch so unsere Resilienz wieder ein bisschen mehr festigen, dass wir auch kleine Erfolge feiern und sagen, wow, das haben wir cool gemacht, das ist super. Und wenn das nur eine Veränderung ist in der Oberfläche, die einen Knopf irgendwie oder einen Button anders darstellt und die User sagen alle, oh, endlich, ja, toll, mega, es ist super. Es muss nicht immer das riesengroße Ding sein, die riesengroße Herausforderung, die wir heute gemeistert haben, sondern vielleicht feiert ihr alleine schon, dass ihr überhaupt in der Lage wart, so bei so einem großen Pitch mitmachen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch so im Kopf, aber nicht im Bauch sozusagen. Hm. Also es ist, also mache jetzt hier eine Therapie, ja. Nee, also es ist, ich glaube, da, was du gesagt hast, das stimmt total, sich über Kleinigkeiten freuen. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich darüber gefreut, dass ich kostenlos in einem Magazin mitarbeiten darf. Ich meine, hallo, bei dem und dem Magazin konnte ich kostenlos mitarbeiten als 22. Ich war auch 22. Wie geil, oder 23, wie geil ist das denn? Ja, ich kann da mitmachen und boah, und vielleicht kriege ich dann da ja einen Job und boah, geil, da kann ich jetzt auch ein bisschen mit Photoshop arbeiten und schreiben und alles, was mir Spaß macht. So war ich da drauf. Ja. Da habe ich überhaupt kein bisschen an Erfolg oder Misserfolg gedacht. Da habe ich einfach nur geil gefunden, was ich mache und was ich machen werde und was ich noch machen könnte, und habe gesprüht vor Ideen. Das tue ich zwar auch noch, aber sie sind alle so sehr stark aufs finanzielle, monetäre gerichtet. Ja. Und ich habe, also ich bin niemand, der sagt, ach, ist doch nur Geld und finanzieller Erfolg, am Ende geht es doch nur um die Gesundheit. Ja, klar, es stimmt, wenn du mit Krebs im Bett liegst oder wenn dein Kind was hat, dann ist dir der Erfolg scheißegal, natürlich. Aber wenn es eben nicht so ist, dann ist das einfach scheiße wichtig, ob du in einem Haus mit zwei Gärten lebst und dein Kind einfach zum Spielen in den Garten kann und du gute Luft zum Atmen hast. Das spielt alles eine Rolle und ich möchte es gerne bitte haben und behalten. Ich glaube, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Also ich glaube, Gedanken.
ich glaube, dass dass eben also die Prioritäten, wenn du krank bist, dann weißt du, dann ist für dich das höchste Gut, dass du gesund wirst. Alles
Ja.
andere interessiert dich eben halt nicht.
Klar.
Ich hatte das auch in 2023. Ich hatte ein böses Ding und das war wirklich so 10 Stunden später. Also wäre ich 10 Stunden später operiert
Oh.
worden, hätten wir wahrscheinlich nicht mehr gesprochen. Und
Scheiße.
das Interessante ist, dass ich genau diesen Gedanken gemerkt habe, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, es war alles schön, egal was es war. Und dass das so vergänglich ist, also wir sind jetzt 4 Monate später und ich hatte gestern diesen Down, also ich bin da selber nicht vorgefeit und ich versuche aber trotzdem dann erstmal in mich zu gehen, zu gucken, was ist es eigentlich, was ist eigentlich genau, was dich gerade runterzieht? Ist es nur der Gedanke finanziell oder ist es doch was anderes, um das rauszufinden und ein bisschen mehr Gefühl für mich zu haben und mit mir auch nicht so streng umzugehen? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich würde super gerne ein Buch über Leichtigkeit schreiben. Ich bin auch dabei, also dass diese ganzen Coco-Jumbo-Geschichten, das ist echt monstercool. Und gleichzeitig würde ich gerne in diesem Buch eben halt gucken, irgendwie, dass ich nochmal mit einem Psychologen zusammenarbeite, der das Ganze von der anderen Seite betrachtet. Und ich möchte gerne wissen, wie bleibe ich eigentlich in dieser Spur, diese Leichtigkeit zu haben. Ich kann sagen, dass ich sie von 30 Tagen im Monat habe ich sie bestimmt 20. Das ist ja schon mal ganz positiv, aber 10 Tage habe ich sie nicht. Und
Ja,
ich
ist bei
möchte
mir
sie auch
ungefähr
nicht
gleich.
10 Tage haben.
Ja, ist bei mir ungefähr gleich die Ratio. Wobei ich glaube, früher war ich einfach noch leichter unterwegs. Also, das wollte ich glaube ich auch gerade noch sagen, wo ich gesagt habe, ich bin niemand, der sagt, es geht nicht um Geld oder so. Darüber finanzieren wir ja unser Leben. Für mich ist irgendwie das so ein Spagat, zu sagen, hey, ich mache wirklich was mir richtig Spaß macht. Und ich rede mir das nicht nur ein, dass es mir Spaß macht, sondern ich mache es wirklich gern. Ich finde es wirklich geil. Also mir macht zum Beispiel einfach Spaß, Dinge aufzubauen,
Ja.
an neuen Ideen zu feilen, das dann irgendwie in eine grobe Form zu gießen. Die Feinheiten, die mache ich dann nicht so gerne da dran, zum Beispiel.
Ja.
Da ist auch jeder anders. Da gibt es auch gutes Team ergänzt sich da. Der eine arbeitet lieber an den Feinheiten, der andere nicht. Also mir macht es zum Beispiel bei uns total Spaß zu sehen, wie es halt wächst und dass wir was bewegen. Also dass wir irgendwie in Sachsen-Anhalt in den Schulen, in den ganzen Gymnasien bald drin sind und die Schüler mit unserer Software im Unterricht arbeiten und so. Das macht mir genauso viel Freude wie die Kohle, die dabei rüberkommt. Dieses zu sehen, da baut sich was Großes auf. Und ich bin in meiner Zone, so wie du es jetzt irgendwie beschrieben hast, wenn ich da drinnen bleibe. Wenn dann aber ein Brief vom Finanzamt kommt, bitte zahlen Sie hier noch 30.000 Euro und da und dann denke ich mir, ach, dann bin ich da draußen und dann bin ich da für ein paar Tage draußen. Dann denke ich
Ja.
mir, ja, scheiße, ich muss mehr Seminare halten.
Ja.
Okay. Dann rechne ich vor, okay, so viel muss ich noch verdienen. So, dann
Ja.
und dann bin ich da für Tage oder sogar für Wochen, bin ich dann draußen aus
Ja.
der Zone. Und das ist zum Kotzen. Und
Ja.
dafür suche ich noch einen Weg,
Ja.
weil am Ende, ich weiß, intellektuell weiß ich, dass es mir nichts bringt, mir jetzt so viel Gedanken und Sorgen zu machen, sondern
Ja.
dass ich viel weiter kommen würde, wenn ich weiterhin sozusagen meinem Bauch folge, Bauchnabel voraus, okay, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Bock, darauf, das mache ich, das ist geil, dann hätte ich schnell diese Sorgen los, aber ich komme dann immer wieder in diese Falle, dass ich denke, oh, zahlen,
Genau.
zahlen, zahlen, zahlen.
Genau, aber das ist ja die Fähigkeit der Resilienz, ja. Also wie schnell kann ich aus einem Tief wieder hochkommen? Und da bist du ja auch nicht der Einzige, da geht es ja vielen, vielen so. Und ich denke, dass das einfach so eine Übung ist. Also das fängt damit an, dass du guckst, okay, also jeden Schritt, den du machst, wertschätzend sehen, verstehen, dass jeder Schritt, egal wie klein er ist, ein Fortschritt ist in die richtige Richtung mit deines Ziels. dann so positive Verstärkung, ja, so das Feiern von Erfolgen als positive Verstärkung zu sehen. Dann zu gucken, jeder kleinste Baustein, sei er noch so groß, hilft dazu. Ich habe gestern einen ganz tollen Spruch gehört, irgendwie, wenn jeder einen Faden gibt, und ein Faden ist ja ganz wenig, entsteht irgendwann ein ganzes Hemd.
Ja.
Also das heißt, diesen Optimismus ein wenig kultivieren, dann zu gucken, dass man sich auch mit anderen teilt. Also genau das, was wir jetzt machen und was auch unsere Hörerinnen und Hörer machen, dass wir sie mitnehmen, dass wir uns untereinander verständigen, dann vielleicht kleine Belohnungen setzen, ist das nächste Thema. Und am Ende zu gucken, dass ich, weißt du, Erwartungen machen unflexibel und werden meistens enttäuscht.
Ja, genau.
Ich brauche, wenn ich all das gemacht habe, komme ich irgendwann zu dem Thema, dass ich eine Resilienz durch Routinen bekomme. Das heißt, habe ich eine Routine, die ich haben muss, und zum anderen brauche ich eine Flexibilität, um keine Erwartung zu haben. Und das ist das Schwierige.
Ja, genau.
Eine Routine zusammen mit dieser Flexibilität so zu vereinen, dass du eben dann schneller rauskommst aus deinem Tief, und dass wir dann nicht mehr 20 Tage im Monat haben von Leichtigkeit, sondern vielleicht 26 Tage. Mhm. 4 Tage können auch echt mal doof sein. Das kann sich auch jeder mal gönnen. Ich glaube nicht, dass wir ständig durch die Gegend hüpfen müssen. Na, 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 ist alles schön. Ach, was toll. Was, du willst mir den Kopf verklappen? Ja, wunderbar. Komm, schlag mir den Kopf ab. Na, toll. Was, du willst mein Geld? Natürlich. Hier, bitte beklau mich. Also, davon rede ich ja nicht. Ja,
ja, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Resilienz beziehungsweise Kampf, also Widerstandsfähigkeit oder sozusagen so einer gewissen Zähheit. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. So eine Zähheit, also die habe ich nämlich durchaus. Also ich bleibe bis zum, wir hatten mal eine Agentur gegründet und war wirklich kurz vor der Insolvenz. Und ich war, wenn die anderen nicht gesagt hätten, wir hören auf damit, wir sind dann da rausgegangen, ich hätte weitergemacht bis zum bitteren Ende. Ich höre nicht auf. Das ist sozusagen mein Glück. Ich höre nicht auf. Ich beiß mich an was fest und höre nicht auf, wenn ich dran glaube. Und ich glaube an das, was ich mache. Also es ist so ein bisschen gefährlich manchmal. Aber das ist für mich diese Widerstandsfähigkeit. Und es gibt aber das andere Extrem, das ist Verbissenheit. Also verbissen an was, das ist, artet bei mir dann meistens so aus, dass ich müde, verbissen 12 Stunden an irgendwas arbeite und dann nicht mehr schlafen kann. Das ist immer so mein Weckruf, okay, jetzt machst du mal ein paar Tage Pause, sagt dann die Biologie, Mutter Natur, wie auch immer, verbissen an den Sachen arbeiten. Das hatte ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt. Je verbissener ich an Dingen gearbeitet habe, desto erfolgloser war ich.
Ja.
Es ist irgendwie fast magisch, wenn du besonders verbissen an den Sachen arbeitest, dann, nee, das wird nichts. Das
wird als nichts. Als ob die Dinge merken, Moment mal, nee.
Als würdest du ein Magnet nehmen und umdrehen und dann stößt du alles ab, was du haben willst.
Ja, genau. Das ist ja auch das Phänomen, wenn wir als Selbstständige, wissen wir das ganz genau, wenn wir so hinterher sind, diesen Auftrag zu bekommen, weil wir gerade dieses Geld brauchen, dann riecht der andere auf der anderen Seite das auch komplett und du kriegst definitiv nicht diesen Auftrag. Ja,
genau.
Das ist so,
genau.
Also da brauche ich auch mal vielleicht von Professor Lesch bitte eine Antwort drauf, warum das so ist.
Das wäre interessant, ja. Aber ich meine, es reicht zu sehen als Erfahrungswissen, dass es so ist. Und da, das ist, glaube ich, mein Projekt für dieses Jahr vielleicht auch, ich weiß nicht, oder für die nächsten 10 Jahre, diese Verbissenheit abzulegen. Weil die macht auch irgendwie, die stresst und macht nichts besser. Also ich glaube, das ist so gut, diese Gratwanderung. Man muss schon zäh sein, ja, wie du vorhin durchscheinen hast lassen. Da waren viele, viele Misserfolge zu Coco Jumbo drinnen. Ja, man kann da noch eine Stufe höher greifen und sagen, wie der PayPal-Gründer, wie heißt er? X. Elon Musk, der gesagt hat, irgendwie meine erste Firma war ein Misserfolg, meine zweite Firma war auch scheiße, meine dritte war dann schon ein kleinerer Misserfolg und die vierte war PayPal. So ungefähr geht das Zitat.
Ja, ah, okay. Mhm.
Also da habe ich Elon Musk noch nicht gekannt, wo ich dieses Zitat gelesen habe. Da war der noch nichts, der ist irgendwie erst in den letzten Jahren so irgendwie in die Medien gerückt, habe ich das Gefühl. Also man muss schon dranbleiben, das muss schon sein. Ich glaube, das muss auch in Marketingprojekten sein. Du kannst nicht sagen, nach 2 Monaten oder nach einem Jahr, irgendwie, das fruchtet nicht, unser Content-Marketing oder wie auch immer, das funktioniert nicht, du musst dranbleiben. Also ich verschicke jede Woche zurzeit eine Pressemitteilung an 5000 Journalisten und langsam, ja, aber über Zimpel halt, ne? Da kommst du leicht an viele Journalisten und langsam, kommen die auf mich zu mit Interviewanfragen. Wir schauen uns wir schauen uns alle paar Monate eine andere Branche an. Jetzt haben wir irgendwie 475 Texte auf Stadtseiten analysiert, wie leicht lesbar die sind. Mhm. Und solche Sachen. Da bringen halt eine Studie nach der anderen raus. Du musst zäh sein. Es gibt, glaube ich, nichts, wo du nicht zäh sein musst, aber dieses extrem verbissen sein, das ist halt das Gift.
Genau. Und da können dir helfen, kleine Belohnungen als zusätzlicher Anreiz motiviert zu bleiben. Ja. Also kleine Belohnungen wie, hey, wenn ich das jetzt mache, dann geh ich morgen früh wirklich mal 2 Stunden später ins Büro und mach vorher Sport für mich oder geh mit Freunden aus oder also dass man auch etwas an etwas koppelt. Und so dann eben halt diese Motivation ganz langsam als zusätzlichen Anreiz hat. Also, dass man auch, guck mal, ich gehe trotzdem mit Leuten essen und ich gehe trotzdem irgendwie zum Sport. Aber wenn ich mir dann und meinen Gedanken sage, weißt du was, ich mache das jetzt vor allen Dingen, weil ich feiern möchte, dass ich heute den Podcast mit Gidon aufgenommen habe, dann ist das für mich gleich eine ganz andere Verbindung in meinen Synapsen, als nur das zu machen. Ja. Und das könnte schon ein kleiner Schritt sein, wieder hin Richtung Resilienz und damit mehr Leichtigkeit.
Ja, ich glaube, mehr Leichtigkeit liegt auch da drin, auch jetzt als jemand wie ich, und ich glaube, du bist auch so, der sich lieber mit großen Dingen abgibt, so große Ideen, so bauen und so weiter. Aber mein Geschäftspartner, der Gabriel, der die Software-Chef entwickelt, der ist genau das Gegenteil. Ich sage, hey Gabriel, ich habe voll die geile Idee, was wir machen könnten. Das könnte richtig geil zünden, so marketingmäßig und so weiter. Der so, ja, ich ändere jetzt gerade erstmal die Farbe vom Button und dann denke ich an das andere. So ist der drauf. Und diese Kleinigkeiten oder an Kleinigkeiten zu arbeiten, ich glaube, das ist auch eine kleine Zauberformel, weil du kannst ja auch erfolgreich irgendwie den Über-mich-Text auf LinkedIn mal ändern oder so. Ja, das ist ganz, ganz, ganz kleine Kleinigkeit, aber es kann dir eventuell vielleicht ganz viel bringen. Es bringt dir sofort, bringt es dir was, wenn du es einfach gemacht hast. Einfach eine Kleinigkeit gemacht. So, hey, der kann sich's leisten, sich um Kleinigkeiten zu kümmern. Ist ja super. Der ist nicht so ein Bettler, der immer nach der nächsten Million sucht, sondern der kann auch in aller Ruhe mal, WordPress updaten oder keine Ahnung was.
Absolut. Das würde ich nur nicht so verstehen wollen, dass man eben halt klein denkt, sondern also bei mir ist schon immer gewesen, think big. Also bitte denke so groß, wie du nur kannst. Kleiner machen kannst du es immer noch. Aber wenn du dann so kleine Schritte machst, eben auch mit dem Gedanken Hintergrund irgendwie think big, bin ich total bei dir.
Genau. Ja, genau. Du weißt, wo du hin willst, aber du hast die Eier, das in kleinen Schritten zu machen und ganz in Ruhe Dinge zu tun. Und das ist auch noch so ein Learning, dass ich jetzt, mir fehlen so ein paar Jahrzehnte Erfahrung, die du hast, aber so ein Learning, das ich gemacht habe, wenn du dich um die kleinen Sachen kümmerst, dann gibt's mehr Leichtigkeit auch, als wenn du nur große Schritte machen willst, wie beim Treppensteigen. Und wenn ich mich um die kleinen Sachen kümmere, kommen auch manchmal, während ich diese kleinen Dinge mache, E-Mails rein oder so, wo man fast schon sozusagen esoterisch werden könnte, sagen wir, das gibt's doch nicht. Mich hat vorhin, da habe ich irgendeine Scheiße hier gemacht, irgendwas Unbedeutendes, genau in dem Moment lese ich eine E-Mail von der Presseagentur, die ein Interview mit mir machen will. Das geht dann an, was weiß ich, wie viele Medien raus. Irgendwie diese Dinge, die kommen immer, wenn man nicht so stark drückt. Und Kleinigkeiten sind ein gutes Rezept dafür, nicht so stark zu drücken.
Genau, also, und ich habe da, glaube ich, so zwei Gesichter genauso, weil also zum Beispiel, wenn ich jetzt so, ich gebe ja viele Inhouse-Workshops und ich hasse es, etwas dem Zufall zu überlassen. Also ich bin da alles andere als flexibel, weil es gibt auch einen Grund. Das bedeutet also, in der Vorbereitung bin ich fast pedantisch. Bis aufs kleinste Detail achtend, auch meine Präsentationen und alles, das hat alles so viel Wow drinne, ja, dass ich dann zu dem Termin fahre und völlig leicht und entspannt bin, weil ich bin auf alles vorbereitet und mich kann dort nichts mehr unvorbereitet treffen. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen dieses zwischen Routine und Flexibilität, weil wenn ich dann auf so einem Job bin, bin ich total flexibel in dem, ich muss auch nicht mein Schedule durchbekommen. Aber ich habe alles im Background gemacht, damit ich diese Leichtigkeit habe.
Ja, das ist ein richtig cooler Tipp. Das merke ich bei mir auch, wenn ich mal die Ruhe habe und mich wirklich ganz, ganz penibel vorbereite auf Dinge. Also ganz penibel. Also ich wähle zum Beispiel seit Wochen Studien über die Effekte von klarer, verständlicher Sprache auf Unternehmen, auf Behörden, was das an Millionen Geld spart zum Teil, wenn weniger Leute im Callcenter anrufen, weil sie Fragen haben und so weiter. Und ich wälze diese Studien seit Wochen und merke da, dann kann ich halt ganz locker drüber reden auch und kriege auf einmal eine ganz andere Möglichkeit zu freestylen auch in meinen Ideen, weil ich im Hintergrund aufgeladen bin mit diesem Wissen. Ich glaube, das ist bei dir auch so ein bisschen der...
Genau. Der Fall, ganz, ne? genau. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe jetzt Mitte Ende Februar habe ich einen Gig beim Bayerischen Rundfunk, 2 Tage in-house. Da geht's um Videoproduktion, Social Media mit KI und was kann ich alles machen und so. Und das ist die TV-Branche und ich bin da selbstverständlich jetzt schon dabei. Unser gemeinsamer Freund Patrick, der kennt das gar nicht.
Patrick Klingberg, Grüße gehen raus.
Der macht das auch akribisch, aber der kennt das gar nicht. Also der hält mich immer für völlig bescheuert, wenn ich 6 Wochen vorher mit irgendeiner Vorbereitung anfange. Ich sage, ja, Patrick, ich möchte 2 Wochen vor dem Termin mit allem durch sein, damit mich nichts mehr treffen kann. Das so bin cool. Ich einfach.
Das könnte ich auch gerne.
Und das ist das Lustige, wenn wir dann zusammen Gigs haben, irgendwie dann muss ich ihn immer dazu zwingen, dass er früher anfängt und er muss mich dazu zwingen zu sagen, Jens, lass laufen und so.
Ihr nervt euch gegenseitig, aber am Ende wird's gut.
Ja, genau. Genau.
Du, jetzt wo wir gerade schon beim Bayerischen Rundfunk sind, Coco Jumbo hat er geschrieben, warum hast denn du keinen Wikipedia-Eintrag, Jens? Willst du keinen?
Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich glaube, ich stehe bei Wikipedia.
Bist du bei? Ich habe dich nicht gefunden.
Ja, okay. Mr. President, Coco Jumbo oder so steht, glaube ich, mein Name.
Ja klar, Mr. President wird drin stehen.
Da steht mein Name, aber der ist nicht verlinkt. Wenn es jemanden gibt, der das machen möchte, würde ich mich natürlich sehr freuen.
Also wenn wir einen Wikipedia-Autoren unter den Lesern Zuhörern haben, dann bitte für den Jens Neumann einen Wikipedia-Eintrag erstellen, weil der hat ihn verdient. Aber echt. Ja, und vor allem, wenn du ein Buch schreibst über Leichtigkeit, dann wird es sowieso
Hatten lustigerweise, wenn du meinen Namen Jens Resilienz, ja, also, Resilienz. So sind wir irgendwann mal drauf gekommen. Also mal, da ist doch der Name Programm, ja. Resilienz. Und die ganzen Geschichten, die ich da eben halt über Präsident und die 90er Jahre erzähle und auch heute noch, also warum ich heute einen der größten Konzerne Deutschlands berate, wie ich da hingekommen bin, warum ich das gemacht habe oder wie ich da überhaupt reingegangen bin. Da bin ich nämlich auch hingegangen nach dem Motto, es ist mir letztendlich egal, ob ich das mache oder nicht. Also ich habe ja auch Gott sei Dank so ein bisschen die finanzielle Freiheit über Coco Jumbo auch bekommen. Das macht es natürlich leichter, das muss ich einfach auch gestehen. Und auch heute, der Song gibt ja auch heute immer noch Tantiemen.
Saugeil.
Das ist ja 30 Jahre später, ja. Also ja, wir sind fast in 3 Jahren, in 2 Jahren, wir haben ja schon 2024, in 2 Jahren ist der Song 30 Jahre alt. Das krass. Muss man sich mal vorstellen.
So alt waren früher nur Beatles-Songs und
also so weit möchte ich jetzt lieber doch noch nicht gehen.
Ja, wenn du in Unternehmen bist, vielleicht ist noch abschließend, dann geht's um nicht nur um deren Videos, sondern schon auch um deren unternehmensweites Storytelling vom Markenauftritt her, oder?
Ja, also wir gucken immer, mein Anspruch ist immer, das holistische Marketing im Auge zu haben, so dass wir gucken, welche Stories ergeben sich, wie können wir diese mit besten so erzählen, dass sie die volle Wirkung erzielen. Und das sind ja die 2 Fragen. Es gibt 2 Fragen im Storytelling. Erste Frage ist die, die 95% aller oder 90% aller Firmen richtig beantworten. Wie erzählen wir was erzählen wir in unserem Video, damit wir zu unserem Ziel kommen? Die 2. Frage ist aber die wesentlich spannende Frage, nämlich wie erzähle ich das mit maximaler Wirkung, so dass es sich so festigt? Und ja, das machen die wenigsten. Also das können vielleicht 5-10% aller Firmen, die ich bis jetzt so kennengelernt habe, verstehen auch die 2. Frage. Und da komme ich ins Spiel. Also wenn Sie also einen Grundstamm haben und sagen, hey, wir haben hier viele Dinge, aber irgendwie ist fliegt noch nicht, es funzt noch nicht so, was können wir machen? Und dann gucke ich hin und sage, okay, wie kriegen wir es hin, das mit maximaler Wirkung zu erzielen? Welche Hebel, welche Mechanismen müssen wir uns angucken? Wie müssen wir da in Storytelling gehen? Ist es überhaupt Storytelling oder ist es einfach nur Mikro-Storytelling und so weiter und so weiter? Und dann schaue ich eben halt auch, dadurch, dass ich so viel Erfahrung im Marketing habe, den Firmen Geld zu sparen. Also hinsichtlich von, ist die Agentur, mit dem wir da zusammenarbeiten, gut, die richtige oder kostet sie eigentlich nur ein bisschen zu viel Geld? Gibt es da vielleicht andere? Da bin ich auf beiden Seiten sehr wohl gesehen, sowohl bei dem Kunden als auch bei der Agentur, weil ich der Agentur nämlich viel Geld spare hinsichtlich, was will der Kunde eigentlich? Also ich übersetze dann teilweise, was der Kunde sagt und was er eigentlich haben möchte im Sprache der Künstler und der Designer und so weiter und der Produzenten und dann, alles klar, so meinen die das. Also da habe ich auch schon oftmals so ein Aha-Erlebnis gehabt.
Wir nehmen ja auch zusammen einen Kurs auf zum Storytelling bald, der dann in der Wortliga-Akademie erscheint. Ich glaube, ich muss sozusagen bei dir im Rahmen dieses Kurses, wir haben ja auch ein Live-Coaching überlegt, mal gucken, vielleicht kaufe ich mich dann im Rahmen des Live-Coachings mal bei dir ein, weil ich glaube, wir bräuchten das wirklich. Ich bin zwar jetzt niemand, der mit Storytelling nichts anfangen kann, im Gegenteil, aber ich bin sowas von abartig betriebsblind, was meine eigenen Sachen angeht. Also ich sammle gerade, ich glaube, das wäre eine gute Voraussetzung. Ich habe unglaublich viele Zahlen, einfach sozusagen Fälle, vor allem aus den USA. FedEx spart sich 28%, ist 28% produktiver, weil es seine Handbücher verständlicher schreibt. Also ich habe tolle Zahlen und ich habe auch tolle Geschichten über unsere Software, wie die irgendwie für Software für verständliche Sprache und die wird aber vor allem deswegen benutzt, weil sie selbst so einfach und verständlich ist. Also ich glaube, da ist viel, liegt viel so rum, so lose Teile habe ich im Kopf, aber ich bring's nicht zu einem guten Storytelling zusammen. Wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich? So, ja, wir haben eine Software für verständliche Sprache. Das interessiert ja kein Schwein. Das weiß ich auch selbst, ja. Außer uns interessiert es niemanden, dass wir verständlich. Meine Frau sagt schon, ich kann es nicht mehr hören, verständliche Texte, bla 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 bla. Also ich glaube, ich muss selbst mal bei dir eine Anfrage stellen, dass wir mal irgendwie das gehirngerecht verpacken alles. Jens, es war mir ein Fest. Es war mir eine Augen und Ohren und eine Bauchfreude für meinen Bauch, die Aufnahme mit dir zu machen, und ich hoffe, ich glaube, dass die Zuhörer und Zuschauer ganz viel gelernt haben und für die eigene Leichtigkeit jetzt was zu tun. Ich glaube, da haben wir genug Tipps geliefert und Danke, Jens, für diese lehrreiche Aufnahme. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, geht man auf jensneumann.de, ich glaube mit Z, gell?
Jens Neumann mit Z, also Jens mit Z geschrieben. Das ist eine Reminiszenz an meine beste Freundin, die vor ein paar Jahren gestorben ist, weil sie Krebs hatte innerhalb von 6 Monaten. Und dann habe ich gedacht, so, wenn ich irgendwann mal eine Webseite mache, dann einfach dieses Z als Hommage sozusagen, weil sie nämlich auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich heute so denke. Ja, genau, also jensneumann.com tatsächlich oder auf LinkedIn einfach. Genau, und da kann man auch mit mir so 15 Minuten buchen, einfach mal quatschen. Die sind natürlich kostenlos, um zu gucken, irgendwie kann ich vielleicht Sparingspartner sein, kann ich vielleicht helfen oder irgendetwas dergleichen. Muss man aber nicht.
Also. Genau das. Vielen Dank und wir sehen uns im Storytelling-Kurs.
Das machen wir sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, ja, Guido.
Danke, Jens. Vielen Dank. Der Jens, geiler Typ. Dass der den Coco Jumbo gemacht hat. Irgendwann haue ich auch so ein Hit raus. Ich muss nur noch lockerer werden. Ah, Leichtigkeit. Ai, 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 Content Kompass. Ai, ai, ai. Put me up.